Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Mein heutiger Sendungsgast ist Christina Hollenweger und sie wurde entführt. Natürlich kann man sich heute wieder an dieser Sendung live beteiligen mittels Cropcom, erreichbar über die Website von Cropfm, cropfm.nur.at und dann auf Cropcom klicken. Gibt sicher viele Fragen und die werde ich vor allem gegen Ende der Sendung dann auch gerne beantworten. Ein Newsletter gibt es natürlich auch zu dieser Sendung, den kann man beziehen von der Website von CropFM, cropfm.nur.at. Dort gibt es mehrere Links, wo man sich anmelden kann. Man kann uns natürlich gerne mailen, einfach an cropfm@nur.at oder auch vom Link unterm Header, ist gleich der erste, glaube ich. Und es gibt ein Hörerinnenforum, in dem sich einige wirklich besonders hervortun. Also mein Dank geht vor allem an Anselm, so heißt er. Und natürlich die vielen anderen Poster, aber was Anselm da immer für Links aus dem Ärmel zaubert, ist wirklich erstaunlich. Es gibt einen Podcast und natürlich alle Sendungen im Archiv. cropfm.nur.at und es tut sich extrem viel, nicht nur im Forum, sondern auch in den News und daher werde ich heute wieder mal nur einen kleinen Auszug geben können von dem, was sich alles natürlich getan hat und auch in den cropfm News verlinkt war. CropFM war auf ATV, inzwischen haben auch einige Leute schon das gesehen, natürlich, und auch im Netz gondeln da irgendwie Mitschnitte herum. War recht interessant, also ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Das Format Fernsehen ist natürlich ein ganz anderes als Radio und da ist natürlich die Story wichtig, das Ganze muss rund sein, da wird natürlich ein bisschen auch gefeilt dran. Aber Andreas Mansberger versteht sein Handwerk, keine Frage. Und wer die Sendung versäumt hat, am 17.02., also am Sonntag, übermorgen gibt es noch eine Chance, wer ATV empfangen kann, um 18.15 Uhr ATV die Reportage, der kommt auch Andreas von Rethi vor, Gerhard Wisniewski und eben CropFM. Seltsame Dinge tun sich über dem Wasser und auch unter dem Wasser. Connecting the many undersea cut cable dots. Was heißt diese Überschrift? Nun, es gab da einige Unterseekabeln, die Internetdaten transportieren, die plötzlich gekappt wurden in der vergangenen Woche. The last week has seen a spate of unexplained cut undersea communication cables that has severely disrupted communications in many countries in the Middle East, North Africa and the South. The total numbers of cut cables remain in question, but likely number as many as 8 and maybe 9 or more. Und also das war ungefähr vor 2 Wochen, als das passierte. Und auf dem Artikel kann man auch nachlesen, wo überall diese Unterseekabel gekappt wurden. Auch interessant in dem Zusammenhang, Russian Bomber Buzzes US Aircraft Carrier, also so Übungen der Russen, die eigentlich nur im Kalten Krieg das letzte Mal durchgeführt wurden, wo also Bomber ganz nahe an Flugzeugträger der Amerikaner heranfliegen etc., Säbelrasseln, seltsame Dinge, Informationscut etc., es braut sich irgendwas zusammen. Einen Gravitationsgenerator hat jemand zu Patent angemeldet, und zwar ein Österreich arbeitender Physiker namens Martin Thaimer. Mit seinem Experiment zur Erzeugung eines Gravitationsfeldes sorgt der Physiker Martin Thaimer von den Austrian Research Centers, ARC, seit 2 Jahren für Erstaunen in der Fachwelt. Aber auch für so manches Kopfschütteln. Naja. Doch Thaimer ließ sich von den Skeptikern nicht beirren. Er musste zwar seine ursprüngliche Theorie verwerfen, verfeinerte aber seine Messungen, sieht diese mittlerweile auch international bestätigt und hat nun ein internationales Patent für ein Verfahren zur Erzeugung eines Gravitationsfeldes und Gravitationsfeldgenerators angemeldet. Sehr spannend, und wer weiß, vielleicht bekomme ich den Mann ja auch einmal vors Mikro. UFOs überall, über Texas vor allem. Stephenville, Texas war der Brennpunkt. Ich glaube, das ist irgendwo in der Nähe der Bush Ranch auch. Riesige Objekte wurden gesichtet von sehr vielen Leuten. Es gab unzählige Artikel im Netz, vielleicht herausragend darunter die von Linda Howe. Law officers describe unidentified shape-shifting aerial craft in Stephenville, Texas region. Und weiter mysterious symbols projected in night sky by aerial disc near Stephenville, Texas, local airport. Und vor allem der zweite Artikel ist jetzt aufs heutige Thema bezogen sehr interessant, der enthält einen Link auf Menschen, die während ihrer Entführungserlebnisse, Symbole gesehen haben, die diesen wiederum gleichen, die da gefilmt wurden. Das klingt völlig unglaublich, aber Linda schreibt da selbst, I looked through files of symbols drawn by people in the human abduction syndrome. I found some military similarities to the Stephenville aerial symbols and will hope to do some comparison with colored pencil sketches of the symbols in the future. Sicher sehr spannend, bin gespannt, was da rauskommt. Nächste Sendung ist Linda ja zu Gast und wir werden sie selbst befragen. Und der Reporter, der diese UFO-Cases da in Stephenville beschrieben hat, hat inzwischen die Zeitung verlassen. Reporter on Texas UFO case leaves newspaper. Angelia Joyner, die Reporterin über die Sichtungen, die über die Sichtungen in Stephenville berichtete auf einer Lokalzeitung, mit immenser internationaler Resonanz, muss man sagen, hat die Lokalzeitung also inzwischen offenbar verlassen und hat aber nun ihre eigene Website, die auch sehr spannend ist, denke ich, vielleicht sogar spannender, und auch die ist von der News-Sektion aus unter diesem Artikel verlinkt. Weiter geht's mit dem Lieblingsthema. Britische Regierung veröffentlicht geheime UFO-Akten. Tausende der recht bizarren Fälle aus den vergangenen 3 Jahrzehnten werden von der nicht minder geheimnisvollen und bis dato unbekannten Geheimdienstabteilung DI-55 in Kürze zur Verfügung gestellt. Erst 2006 hatte die Regierung die Existenz einer UFO-Jägereinheit im Dienste ihrer Majestät zugegeben. Und immer mehr Länder drängen also darauf, ihre Daten, die sie gesammelt haben in den letzten 60, 70 Jahren freizugeben, und in dem Zusammenhang auch sehr interessant, ein sehr spannender, wenn auch jetzt etwas, ja, muss noch bestätigt werden, was da diese Sources offenbaren. Dr. Michael Skeller, ein Artikel, Source reveals secret UFO meeting at UN, und Michael Skeller schreibt da, I received the following email from 2 trusted colleagues, Clay and Sean Pickering. Ich habe das auch unterhalb dieses Artikels verlinkt, dieses Original-E-Mail. Regarding a reliable source informing them that a secret meeting occurred yesterday morning, also am 12. Februar, at the New York office of the United Nations concerning the recent spate of UFO sightings. It appears that a number of nation states are concerned about the impact of increased UFO sightings and wish to be briefed about what is happening. Nur als Beispiel, zum Beispiel habe ich darunter verlinkt den Artikel UFO spotted over foggy car park. Das war, glaube ich, in Portsmouth oder Plymouth, jedenfalls irgendwo in England. Eines der hunderten Beispiele, ich kann unmöglich alle posten, denn es, ja, dass ich in letzter Zeit, kommt mir vor, doch mehr als sonst, weiter in diesem Artikel A Date of 2013 was given as the time for official disclosure and or when extraterrestrials show up in an unambiguous way. In the interim, there will be acclimation-related releases of information. Importantly, the source revealed that the events leading up to official disclosure will involve more ethically oriented extraterrestrials and they will not pose a military threat to the world. Das ist wahrlich Exopolitik. Zusammen damit wiederum gibt es jetzt die UFO-Konferenz des National Press Club auf Deutsch auf exopolitik.org, der Website von die Robert Fleischer betreut. Die Informationen sind verfügbar, noch und nöcher. Man muss sich nur die Mühe machen, sie zu konsumieren. Und in Kürze gibt es mehr. Ob diese Menschen, und wir haben jemanden heute hier, der selbst betroffen ist, nun wirklich von Außerirdischen entführt werden, oder ob ihnen irgendetwas anderes, Sonderbares passiert, das ist meiner Meinung nach völlig offen. Aber Tatsache ist, dass Hunderttausende, manche behaupten oder glauben bis zu 5% der Erdbevölkerung, aber jedenfalls sehr viele Menschen machen sehr ungewöhnliche und zum Teil auch physische Erfahrungen. Physisch, Stichwort, siehe diesen Clip von Ilobrand von Ludwiger, wo er über 10 Fälle spricht, in denen Entführungsopfern diese Implantate, über die sie klagten, entfernt wurden. Und siehe da, sie bestanden aus magnetischem Silikon, waren mit den Nervenzellen verwachsen, was völlig unmöglich ist eigentlich. Und man weiß eigentlich nicht so recht, was sie sollen. Der Clip war ursprünglich auf der Exopolitik-Sendung verlinkt und wird auch zu dieser Sendung verlinkt werden. Und das ganze Ding natürlich, Entführungen etc., ist natürlich eines der kontroversiellsten Themen auf dem Gebiet der Ufologie. Und das ist schon kontroversiell genug, sage ich mal. Aber bei mir zu Gast ist heute eine Frau, die persönliche Erfahrungen mit dieser Sache gemacht hat und das ist wichtig, darüber auch spricht. Denn die Dunkelziffer ist ja viel höher und nur wenige wollen verständlicherweise eigentlich fast über diese Dinge, die sie da erfahren, auch sprechen. Nun, zuerst aber, ich Christina ans Telefon hole, Injection Fish, eine junge deutsche Band und mit ihrem Titel Audio Voyeur. Sie hören Crop FM und hier geht's gleich weiter mit Christine Hollenbänger. Hollenbänger ist seit frühester Kindheit mit der IT-Thematik bekannt und hatte seit circa dem 5. Lebensjahr Entführungserfahrungen, bis die Kontakte vor circa 8 Jahren abbrachen. Ab 20 Mitgliedschaft bei der Schweizer Paragesellschaft und Mitbegründerin einer Schweizer UFO-Forschungsgruppe. Später Gründerin einer Entführungsopferhilfestelle. Nach ihren dramatischen Erfahrungen geht Christina Hollenweger Mitte der 80er Jahre an die Öffentlichkeit und versucht den vielen anderen Menschen zu helfen, die dieselben Erfahrungen hatten. Verschiedene Printmedien sowie das Schweizer Fernsehen und Radio geben mir die Möglichkeit, dieses Thema öffentlich zu diskutieren. Wäre in Österreich, glaube ich, undenkbar. Und inzwischen gibt sie im kleineren Kreis regelmäßig Vorträge über das Thema und versucht ihre Mitmenschen auf einen möglicherweise bevorstehenden offenen Kontakt vorzubereiten. Schönen guten Abend, Frau Hollenweger.
Guten Abend.
Hollenweger, Entschuldigung, ich...
Sie können mir Christina sagen.
Ja, ich habe Sie auch jetzt am Anfang, ich glaube in der Einleitung Christine genannt einmal, also tut mir leid, aber ich werde versuchen, mir das zu merken. Aber Christina ist vielleicht eher am einfachsten.
Ja.
Christina, du hast also ein sehr, 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 sehr bewegtes Leben eigentlich hinter dir. Das ist also absolut erstaunlich, vor allem, dass du mit diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, dann auch in die Öffentlichkeit gehst. Das ist eigentlich wirklich das Tolle an dem Ganzen. Das ist schon toll, was du aus deinen Erfahrungen gemacht hast. Wie gesagt, seit dem 5. Lebensjahr bist du mit dem Ganzen konfrontiert. Wie hat denn das begonnen?
Also das ist so, ich bin in Frankreich aufgewachsen, in der Nähe von Lyon, also die zweitgrößte Stadt von Frankreich, und in einer Familie mit 4 anderen Geschwistern. Und ich habe immer in meiner Kindheit mein Schlafzimmer geteilt mit meiner Schwester, die ein Jahr jünger war. Und das weit zurückgreifendste, wo ich mich daran erinnern mag, war, ich war so ungefähr 4, 5, war mitten in der Nacht, bin ich aufgewachsen und hatte auf einmal sehr heiß und wollte das Licht anmachen und merkte, ich kann mich absolut nicht bewegen. Das war also irgendwie ganz fürchterlich, der Gedanke, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und wie ich studiere, wieso ich mich nicht bewegen kann, sehe ich unten an meinem Bett so eine Art diffuses Licht, wie eine Art Nebel, und denke, was ist denn das? Und aus diesem Nebel heraus hat sich da wie eine Art kleine Wesen materialisiert, es waren 2 davon, und die standen da unten an meinem Bett, sahen so aus, also dazu mal wusste ich ja natürlich absolut keine Ahnung, was das war, also wie diese kleinen Grauen, wo man jetzt schon sehr viel darüber geschrieben oder gehört oder gesehen hat, standen da unten an meinem Bett und ich sah einfach nur diese großen schwarzen Augen und dann weiß ich nichts mehr. Und am nächsten Morgen, wie ich aufwache, hatte ich also auf meinem Kissen, ich habe gemerkt, ich habe Nasenbluten gehabt und mir war es ganz fiebrig und ich erschrak dann zuerst, dass ich da das Blut auf meinem Kopfkissen sah. Und ich bin dann aufgestanden und bin dann zum Frühstück runter und fühlte, dass es mir gar nicht gut geht und habe dann meiner Mutter erzählt, Mama, da war ein kleines Zwerglein im Zimmer vor meinem Bett. Und dann sagte sie, was erzählst du da? Sag ich, ja, da waren so eine Art Zwergen und die haben mir enorm Angst gemacht und ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Und dann sagte sie, aber du bist ja voll Blut. Sag ich, ja, ich habe Nasenbluten. Und dann wollte ich wirklich, dass sie mich ernst nimmt und hat gesagt, weißt du hast ja immer wieder zwischendurch Nasenbluten, das ist alles nicht so schlimm. Sie versuchte mich zu beruhigen und sagte dann, du hast eben einen bösen Traum gehabt. Und ich habe gesagt, Mama, ich hatte keinen bösen Traum, ich wollte ja Licht machen, ich weiß, ich war wach, weil ich so heiß hatte. Und nach ein paar Mal insistieren habe ich gemerkt, es nützt absolut nichts. Ich habe mich dann selbst beruhigt mit dem, was meine Mutter mir sagte. Und gut, dann habe ich eben geträumt. Und das war das erste Mal, wo ich mich daran erinnern mochte, dass irgendwas ganz Seltsames im Zimmer abgelaufen ist. Und dann gingen so ein paar Monate in die Lande und dann fing das wieder an. Und wiederum merkte ich, ich kann mich absolut nicht bewegen, hatte dann fürchterliche Angst und von dem Moment an habe ich immer verlangt, dass wir im Zimmer, meine Schwester und ich, so ein Leuchtkäferchen haben, weil ich hatte dann sehr Angst in der Nacht oder nichts zu sehen und kein Licht zu haben und meine Eltern erlaubten mir dann wirklich so ein Leuchtkäferchen auf dem Nachttisch, dass ich keine Angst mehr habe und haben mir wieder gesagt, ja, jetzt hast du halt wieder geträumt. Und dann bemerkte ich aber, wie ich da am Waschen war am Morgen für in die Schule, dass ich so eine ganz komische Narbe hatte am Bein, ich mochte mich absolut nicht, also sie wie eine frische kleine Narbe am Bein, die ich also garantiert am Abend davor nicht hatte und für welche ich absolut keine Erklärung hatte. Diese Narbe habe ich übrigens heute noch an meinem Bein. Und habe dann wieder mit diesen Zwergengeschichten angefangen und meine Mutter sagt, schau mal, das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, deine Schwester, die Verena, die ja neben dir schläft, die weiß von nichts, die hat nichts gesehen, die hat nichts gehört. Also wenn das sowas wäre, dass jemand im Zimmer wäre, hätte ja sie das auch gesehen. Da habe ich ihr zur Antwort gesehen, ja, aber die Verena, wenn ich sie wecken wird, die wird nie wach. Also ich wusste nicht, was das ist, weil meine Schwester nie wach wurde. Okay. Jedenfalls ging das so eine Zeit lang weiter in regelmäßigen Abständen und ich habe dann gemerkt, es hat absolut keinen Sinn, dass ich irgend mit jemand darüber spreche, weil die nahmen mich einfach nicht ernst. Und so hat dann das in der Kindheit, wie gesagt, angefangen. Und ich habe mich dann, diese Geschichte habe ich dann in mich reingefressen, wenn man so will, bis an einem schönen Tag, da war ich vielleicht so 13, 14, ich muss dazu sagen, dass mein Vater sehr, sehr streng war, was die Erziehung betraf und etwas, was ihn sehr wütend war, machte es, wenn wir zu spät nach Hause ankamen. Also er war praktisch, ich kann nicht sagen mit der Stoppuhr vor der Tür, aber er war immer sehr streng, was Zeit betrifft. Und eines Nachmittags, also wir hatten so um 16:30 die Schule aus, kamen dann nach Hause, um Schokolade zu trinken und dann die Aufgaben zu machen, kam ich eben nicht zu Hause und kam dann so ungefähr, ich habe ja das dann nicht realisiert, kam dann so gegen 7 erst nach Hause und da war schon bereits eine Riesenaufregung zu Hause, weshalb ich nicht zur Zeit da gewesen bin. Da habe ich gesagt, ja, ich bin von der Schule gekommen. Ja, war dann die Frage, ja, wo bist denn du gewesen? Sag ich, ja, auf dem Weg von der Schule, wo soll ich denn gewesen sein? Ja, hast du dann gesehen, wie spät es ist? Und ich muss dazu sagen, es war Sommer, also es war noch taghellwach. Also man sah nicht, dass es schon so spät war. Und dann haben die gesagt, ja, schau mal doch die Uhr an. Es ist 7, wo warst du jetzt so die ganze Zeit? Ja, nirgendwo war ich. Auf dem Schulweg, mein Schulweg ging an einem kleinen Weglein der Eisenbahnlinie entgegen, ein ungeteertes Weglein und da war früher also kaum jene Menschenseele, die da vorbeikam, außer eben bei Schulkinder und mein Schulweg war relativ lang, nämlich ungefähr so 3 Kilometer zu Fuß, was ich 4-mal am Tag absolvierte. Und ich mochte mich ganz genau entsinnen, dass ich dann, ich war mit 12 schon im Gymnasium, also dass ich da vom Gymnasium rausgegangen war, an dieser Eisenbahnlinie entlang gelaufen bin und Richtung zu Hause. Und ich stand also wie starr angenagelt vor dieser Uhr in der Küche und guckte die an und konnte einfach nicht glauben, was ich da sah. Und meine Geschwister haben die mich auch alle ganz komisch angeschaut, wie wenn ich so ein fremdes Wesen wäre und nicht mehr richtig ticke. Und ja, wo warst denn du? Sag ich, ja, in der Schule. Und ich bin fast verzweifelt und hatte absolut keine Erklärung für dieses Loch zwischen 16:30 und 19:00. Und da fing es mir an, wirklich also sehr mulmig zu werden, weil ich dachte dann, ja, jetzt fange ich an zu spinnen. Also zuerst sehe ich in der Nacht so kleine Wesen, das glaubt mir schon keiner. Und jetzt habe ich selbst keine Erklärung für ein riesen Zeitloch. Absolut nil, also keine Erklärung. Und was sagt man sich dann als Kind, oder man muss ja nicht Kind sein, als Erwachsener ist noch schlimmer, heute besonders, wenn man von Alzheimer spricht. Ich habe gedacht, jetzt werde ich mir schucke, oder ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Und ich war jemand, ich war wirklich sehr ein pünktliches Kind und ein braves Kind, was ich später nicht mehr war, aber da war ich noch ein braves Kind und habe gedacht, nein, also so kann es nicht sein. Und ich muss sagen, das war in meiner Erinnerung ist das eine der schlimmsten Erinnerungen, die ich hatte, keine Erklärung für Zeit zu haben. Absolut keine. Einfach ein Loch. Ich bin nicht Velo gefahren, ich bin nicht umgeflogen, ich hatte keine Ohnmacht, gesundheitlich war ich fit. Also dieses Erlebnis von Missing Time, wie man dem sagt, und das ist ein Phänomen, das alle diese sogenannten Entführten darüber berichten, das ist was ganz, ganz Schreckliches. Also es ist fast noch schrecklicher als die Idee, dass es jetzt jemand Fremden in ihrem Zimmer steht und da was versucht an ihnen zu machen oder sie mitzunehmen. Dieser Gedanke, ich habe keine, absolut keine Erinnerung an diese Zeit.
Und glaube ich, ich habe übrigens jetzt gerade vorher geduzt. Sollen wir jetzt beim Du bleiben oder zurück?
Okay.
Ich,
okay.
Ich muss nur wissen. Machen wir. Okay, na, ist eher einfacher, glaube ich. Ja, also klassisch habe ich schon von vielen Interviews gehört, aber noch nie hatte ich jemanden wirklich auf Sendung zu Gast und ich freue mich deshalb ganz besonders heute über diese Sendung, der selbst sowas erlebt hat und wirklich so intensiv so viele Jahre lang. Wie du richtig sagst, die Umwelt reagiert natürlich völlig entsetzt auf solche Dinge, beziehungsweise schüttelt es einfach ab und ich glaube ja, dass das eigentlich eine total natürliche Reaktion ist. Ich meine, wenn man das sofort glauben würde, dann würde ja was nicht stimmen. Ich denke mal, wenn man sowas zum ersten Mal hört, muss man einfach skeptisch sein, oder?
Das ist ja klar. Ja. Ich meine, das war, ich meine, anfangs der 60er Jahre, wo kein Mensch über je so über was sprach oder wusste oder gelesen hat und irgendwas. Also, und das ist ja ganz natürlich, dass Eltern sich mal zuerst mal Sorgen machen und oder beziehungsweise das sich mal anhören und ein Kind versuchen zu beruhigen und dem zu sagen, das hast du eben nur geträumt. Aber wenn man dann als Kind und man weiß, man hat nichts Schlimmes angestellt, quasi als Lügner hingestellt wird und sagt, du warst irgendwo weg und man einem nicht glaubt, dass man die Wahrheit sagt. Also das war für mich absolut schrecklich, muss ich sagen.
Ja.
Und ich war dann wirklich also echt deprimiert und habe mich dann von dem Moment an immer mehr so quasi meinen Geschwistern gegenüber verschlossen. Und das war für mich eine schlimme Zeit, muss ich sagen, weil ich eben keine Erklärung hatte. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die verstehen absolut nicht, was ich ihnen sagen will und keiner glaubt mir. Und das ist als Kind eine ganz schlimme Erfahrung. Als Erwachsener kann man das irgendwie noch wegstecken, weil man sich sagen kann, ja, was ich erlebt habe, kann keiner nachvollziehen. Und wenn sie es eben nicht glauben, so sei es. Aber als Kind ist das wirklich dramatisch, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich. Wie ging das dann weiter?
Also das ging somit weiter, dass die Abstände etwas größer wurden oder ich hatte einfach schlicht keine Erinnerung, weil ich nie, ich muss dazu sagen, dass ich nie in Erinnerung habe, dass wie dieser Prozess von Wegholen passierte. Also ich habe absolut, die einzige Erinnerung, die ich habe, ist entweder in meinem Zimmer oder dann an Bord von diesen Raumschiffen. Aber wie ich dorthin gekommen bin, habe ich nie also eine Erinnerung gehabt. Das weiß ich bis heute nicht, wie ich dahin kam. Aber wie es angefangen hat, das weiß ich noch von ein paar Mal. Und wie es dann an Bord war, das weiß ich noch sehr gut. Aber wie der Weg dorthin war, weiß ich nicht.
Okay, beides sehr spannend. Fangen wir mal damit an, wie fängt es an? Und dann natürlich, wie war es an Bord? Also, aber wie fängt es an?
Also, ich habe zwei also ganz, ganz klare Erinnerungen. Das war dann später. Also, ich muss dazu sagen, dass ich als Kind, das ist vielleicht medizinisch interessant, dass ich sehr spät als junge Frau Blutung gehabt habe. Und zwar so spät, dass meine Mutter mich zum Frauenarzt brachte. So im Stil, können Sie mal meine Tochter untersuchen? Ich habe das Gefühl, da tickt was nicht richtig. Das ist ganz interessant und das ist oft bei Opfern so der Fall. Und aber das wusste man ja dazu mal alles nicht. Und ich hatte, wie gesagt, was sogenannten Frauenarzt oder Arzt überhaupt betrifft, hatte ich eine fürchterliche Abscheu. Eine absolute Abscheu. Und die kam nicht davon, dass uns Ärzte irgendwas, mir Ärzte irgendwie eine schlechte Erinnerung hinterließen, obwohl in Frankreich schon in der also Primarschule oder Kindergarten wir sehr öfters immer geimpft wurden. Und das war immer ein Riesengeschrei in der Klasse. Von meiner Seite nicht, weil ich wollte immer den Held sein und mir macht das nicht weh. Aber es war nicht deswegen. Aber ich hatte einfach immer einen Horror vor irgendeinem Wesen in einer weißen Schürze. Und ich wusste nie, weshalb. Und jetzt komme ich zu der Erfahrung an Bord. Also ich kam an Bord, also ich war an Bord eines dieser Riesen. Also es war ein recht großes Ding. Und was mich zuerst auffiel, es hatte sehr ein merkwürdiges Licht an Bord. Also dieses Licht kam nicht von Lampen oder irgendwas Sichtbares, was wir als Lampe bezeichnen würden, sondern das war so ein diffuses Licht da drin, das strahlte wie aus den Wänden raus. Und da drin sah es also absolut Hightech aus, also sehr spartanisch eingerichtet, wenn man so will, sehr modern. für damalige Zeit sehr, sehr modern. Und dann war ich so in einem Raum und da saßen andere Menschen, so wie ich, jüngere und ältere. Und das Komische war, die schienen alle so in einem Schlaf zu sein. Die saßen zwar auf so eine Art Stühle, aber außer mir saßen da alle so in einem Schlafzustand. Und dann wurde so eine, dann schob sich so eine Art Wand auf, so, man muss sich das so vorstellen wie so in Science-Fiction-Filmen. Also die Wand, die zuscheint, geht fein mal auf und dann ist man in einem Raum. Und ich war dann in einem so einen halbrunden, seltsamen Raum und da standen so ungefähr 6, 7 so kleine graue Wesen. Und hinter ihnen ein Wesen, das sehr merkwürdig ausschaut, also wesentlich größer als die anderen, vielleicht so 1,65 Meter, 1,60 Meter, so länglich. Und irgendwie dieses Wesen, also ich muss dazu sagen, diese Grauen, für mich kamen mir so vor, ich nenne das heute Bioroboter, also nicht ganz menschlich, aber auch nicht ganz mechanisch, so seltsam automatisiert, also irgendwie merkwürdig. Die hatten dann so lange Ärmchen, lange dünne Ärmchen, hatten 4 Finger und das Ende der Finger war so eine Art wie Saugnäpfchen. Es gibt so kleine Fröschlein, die haben solche Händchen, ja, wenn man dem oder Füßchen, wenn man dem so sagen kann. Also so Saugnäpfchen kleine dran. Und hatten diese recht große Köpfe, längliche Köpfe, eine so gräuliche Farbe, sehr große, schwarze, schiefgestellte Augen. Und dieses andere Wesen hatte so eine Art Schürze, weiße Schürze an. Es sah wirklich darin total lächerlich aus, weil das Wesen war viel zu dünn für diese Schürze. Die hing so runter, also irgendwie komisch. Aber von diesem Wesen ging, obwohl ich nicht sagen kann, ob das ein Mann oder eine Frau war, weil das war nicht rauszumachen vom Sehen, aber was rüberkam vom Gefühl, also vom Gefühl her, hatte ich fest das Gefühl, das ist eine Frau. Und dieses weibliche Wesen habe ich sofort gemerkt, das hat eine höhere Rolle da in dieser Gruppe. Und ich musste dann vor dieser Gruppe da von 6, 7 Wesen stehen und die begafften mich also so wie ein, wie wir vor dem Käfig im Zoo stehen. So ganz fragend und komisch. Und dann stand ich da und dann ging wieder so die Türe auf und dann kam wieder ein Wesen rein und das hatte so was Merkwürdiges, was ich nicht erkennen konnte, auf dem Arm. Dieses Etwas sah so aus, also ich glaube, das ist in Russland, habe ich mal gesehen, dass man Kleinkinder oder Neugeborene so seltsam einwickelt, wie so ein Kokon, wie so ein Schmetterling, so bevor er ausschlüpft, so wie eine Art Bandagen, aber so ein ganz kleines, ich dachte, das sieht aus wie ein eingewickeltes Brötchen oder ich wusste nicht, was das ist, hatte dieses Ding auf dem Arm. Dann kam dieses Wesen näher an mich. Und irgendwie, ich weiß nicht weshalb, ich getraute mich nicht zu schauen, was das ist. Und trotzdem dann zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann so rübergeblickt und mich traf fast der Schlag. Das war so, also wie gesagt, der ganze Körper eingebunden, aber dann sah ich das Gesicht dieses Wesens. Also das war wie ein Fötus, ich kann das nicht anders nennen, so ein Mini-Fötus, also absolut schrecklich anzuschauen, so grau. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist eine kleine Fötusleiche, sowas Grässliches. Und im Moment, wo ich so rüberschaue, dieses Wesen anschaue, sehe ich, wie die mich angucken. Ganz, so eine Art ganz Fragen, das kam so eine seltsame Stimmung auf. Und die gucken immer, wie ich reagiere. Und dann habe ich mich dann getraut, wieder so rüberzuschauen zu diesem grässlichen kleinen Ding. Und dann kam das Wesen, was dieses kleine Wesen auf dem Arm hatte, näher an mich. Und quasi sagte mir, ich müsse jetzt das auf den Arm nehmen. Und mir graute und ekelte vor diesem Ding. Und ich dachte mir, was soll ich denn mit diesem toten, was immer da? Also fürchterlich. Und wie ich das anschaue, merke ich...
Christina, eine Frage. Frage. Wie fand diese Kommunikation statt?
Telepathisch.
Aha.
Das ist alles telepathisch. Also es ist kein Wort gesprochen worden. Das war, wie die können mir meine Gedanken lesen. Und die Gedankenübertragung war 100% telepathisch.
Und wie war das für dich? Hast du da Stimme trotzdem gehört oder hast
Nein,
du einfach gewusst, was das Wesen sagt?
Ich habe keine Stimme, also Stimme hören, es tönt jetzt so etwas.
Ja, aber...
Nein, also irgendwie, wie soll ich das sagen, wie wenn einem jemand mit seinen Gedanken ins Hirn kriecht. Also es ist etwas schwierig, das mitzuteilen, wie das geht. Es war keine deutliche Stimme. Ich erzähle Ihnen nachher später eine Geschichte mit einer deutlichen Stimme, aber das war wie eine Gedankenübertragung,
okay.
So quasi. Und dann schaute ich dieses Fötus oder was immer das war an und merkte irgendwie, es ist nicht tot, da muss noch irgendwas drin sein. Und dann passierte ganz etwas Seltsames, weil dann kommt dann eben, was der Unterschied offensichtlich macht zwischen den Menschen und diesen Wesen, ist, dass wir irgendwie zu einem Zeitpunkt wie eine Art Mitgefühl oder irgendwas entwickeln. Und ich habe dann, also sie haben es mir dann auf den Arm gelegt und ich habe es fast fallen lassen, weil mich das so graute. Und vom Moment an, wo ich das auf dem Arm hatte, habe ich das Gefühl bekommen, irgendwie ist das nicht tot. Das ist zwar ganz schlecht dran, aber nicht tot. Und dann entsinne ich mich, dass ich meine rechte Hand auf diese Bandagen legte. Und die guckten mich an, ganz fasziniert, was ich jetzt da mache. Und was ganz Seltsames passierte dann, als ich meine Hand auf diesem kleinen Ding hatte, öffnete das wie auf eine Art so ein wenig wie soll ich das sagen, da war wie so eine Membrane. Man hat das Gefühl, das Auge wurde irgendwie wie ein wenig lebendiger. Und ich merkte, dass in diesem Moment, die studieren ganz genau, was ich jetzt da mache. Und dann kam ganz was Komisches, wirklich was Komisches, ich war ja noch ganz jung, sagten die mir, also da kam von diesem weiblichen Wesen, von diesem großen Wesen, das telepathische Kommando, ich müsse jetzt diesem Wesen die Brust geben. Müssen Sie sich mal vorstellen, oder? Ich muss diesem Wesen die Brust geben. Und ich weiß noch, ich muss so entgeistert geschaut haben, die schauten mich, wie gesagt, alle an. Und dann kam dann sehr schroff nochmal dieses Kommando quasi, ich müsste jetzt diesem Wesen die Brust geben. Und ich habe dann telepathisch so richtig rübergegeben, ja, wie soll ich denn diesem Wesen die Brust geben? Ich habe doch gar keine Milch, das ist ja absolut lächerlich. Und dann wurde eine sehr ungemütliche Situation, wirklich sehr ungemütlich. Und dieses Kommando wurde dann sehr, sehr schroff. Und ich bin dann fast verzweifelt, weil ich sage, das kann ich nicht, das will ich nicht und es geht nicht, oder? Aber ich habe dann trotzdem meine Hand auf diesem Wesen gehalten, eine Weile lang. Und es schien ein wenig lebendiger zu werden. Dann nahmen sie mir das plötzlich weg und kamen wieder rein mit so einem Ding. Und dann hat's mir also wirklich abgestellt. Ich bekam dann richtige Wut und so quasi, also das will ich nicht, was soll das alles? Und dann, bups, war die Szene weg und dann weiß ich nichts mehr.
Okay, das heißt, da ist dann die Erinnerung einfach abgebrochen.
Ja, also die Erinnerung war dann weg.
Du hast am Anfang beschrieben, wie ihr da alle in diesem Raum gestanden seid und diese Wand sich öffnete. Und
ja,
dann
das war wie so eine Art, wie soll ich sagen, heute... Es gibt so Science-Fiction-Filme, wo dann so Wände wie aufgehen, so sich ineinander hereinschieben. Aha. Und wie hermetisch dann wieder zugehen. Also nicht
und du warst dann plötzlich allein in diesem anderen Raum, oder wie?
Bitte?
Und du warst dann plötzlich in diesem anderen Raum
also
allein?
Also ich war als Mensch allein in diesem Raum mit 6, 7 von diesen Wesen.
Aha.
Die mich dann da anstarrten, also man muss sich so vorstellen, wie wenn ein Kind geht ins Spital und dann kommt die Ärztevisite und dann sind da alle Krankenschwestern und sind ganz stumm und der Herr Professor steht hinten und die stehen dann alle vor deinem Bett und gucken dich an und diskutieren
okay.
deinen Fall.
Aber ich würde das schon ganz gern verstehen, diesen Übergang, du warst zuerst in einem Raum mit anderen Menschen.
Also ich war zuerst
und dann
in einem
plötzlich,
Raum,
ja.
Wo die anderen so auf eine Art Sitze saßen,
ja.
Aber in einem seltsamen Zustand, also wie in einem Dämmerzustand.
Ja, okay.
Die reagierten nicht auf mich, gar nichts, die saßen da wie im Dämmerzustand. Und dann wurde ich von einem Wesen dort abgeholt, dann öffnete sich...
Ah, okay, du bist abgeholt worden, das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich bin abgeholt worden von
okay.
so kleinem Grauen.
Okay, und
das hat
so rüber marschiert, die Wand öffnet sich.
Dann öffnete sich eine Wand, okay. Dann bin ich rüber marschiert und war dann in so einem Art runden, metallisch aussehenden Raum, so sehr Hightech, da war an den Wänden war so eine komische, wie soll ich das sagen, wie eine Leuchtwand. Und so eben auch wieder dieses merkwürdige Licht. Und dann standen die da wie eine Ärzte-Ekippe, die jetzt da der seltsame Fall beobachtet oder diskutiert.
Du sagst,
war die Diskussion eben nicht untereinander. Die haben nicht miteinander kommuniziert, untereinander. Oder ich habe das auf jeden Fall nicht gemerkt. Aber die Konversation, wenn man so will, geschah telepathisch zwischen diesem speziellen Wesen, also ich sage jetzt mal die Frau Doktor oder wie man das nennen will, und mir. Und die anderen haben einfach Orders ausgeführt. Das war total lautlos.
Du sagst, du warst auf einem Schiff, du warst an Bord. Warum?
Woher willst also du das wissen? Also ich merkte, das Ding bewegt sich.
Okay.
Aha, mir war auch so komisch, also man muss sich das so vorstellen, man merkt irgendwie so eine Art Vibration.
Okay, aber gab es dann irgendwann später auch ein Erlebnis, wo du tatsächlich hundertprozentig sicher warst, dass du an Bord deines Raumschiffs, wenn man so will, war, weil du zum Beispiel aus einem Fenster gesehen hast und irgendwie die Erde gesehen hast?
Also was ich gesehen habe, ich habe nie ein Fenster gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich gesehen habe, ist später, weil ich ja in der Fliegerei arbeite, und das ist vielleicht auch mit der Grund, weshalb ich dann so von der Fliegerei oder vom Himmel allgemein fasziniert war. Ich wollte an sich, ich befasse mich seit Jahrzehnten mit Astronomie, also der Himmel hat mich dann immer fasziniert, aber ich wusste nie, ich konnte mir nie erklären, habe ich dieses Erlebnis, weil ich mich für den Himmel interessiere, oder ich habe eher das Gefühl, weil ich das erlebt habe, habe ich dann so eine Faszination für Fliegen und Himmel und diese Sachen entwickelt. Aber ich muss sagen, wo ich an Bord, ich sage jetzt absichtlich an Bord war, habe ich immer, was ich noch weiß, dass ich ins Bett geplumpst bin, zweimal, also ich flog so runter in mein Bett. Also das ist wie wenn man einen fliegen lässt auf dem Bett, da diese Bewegung mag ich mich entsinnen. Und an Bord, das war wie in einem Cockpit von einem, sage ich jetzt mal, am besten vom Airbus, also so Riesending, mit an den Wänden waren so Panels, wie so 3D-Panels, also das war ganz merkwürdig, da liefen ganz komische Sachen ab und so Symbole und also in einer Sprache, die ich, also wenn man dem überhaupt Sprache sagen kann, das sah eher aus wie so eine Computerart von Sprache, sagen wir jetzt mal so. Am ehesten kann ich das vergleichen mit, ich habe das dazu mal in Persien gesehen, wie sagt man dem, Keilschrift-ähnliche Symbole, ich sage jetzt mal Keilschrift-ähnlich, also es war keine Keilschrift, dass man mich nicht falsch versteht, aber da waren so Panels, also so in die Wand integriert, und das sah aus, wie wenn man das dreidimensional sieht.
Wann hattest du das erste Erlebnis, an das du dich wirklich bewusst erinnert hast und wo du an Bord
warst? Also da muss ich so ungefähr, also ich kann noch zurückrechnen, da muss ich vielleicht so 22 gewesen sein, 23.
Und wie oft ist dir das in deinem Leben dann noch passiert?
Also, dass ich Erinnerungen habe, das sind vielleicht 5-6 Mal.
Jetzt, diese Wesen, die du dort getroffen hast, das waren also, ich sage jetzt inzwischen natürlich klassische Grey Aliens mit den größeren dahinter.
Ja.
Was gab es da noch für Kommunikation zwischen dir und diesen Wesen?
Also ein zweites Erlebnis war dann so, dass die mich auf einen Schragen, so eine Art einen Operationstisch gelegen haben. Und das war absolut fürchterlich. Ich kam mir vor, also ich kann jetzt gut nachvollziehen, wie es einem Labortier sein muss. Ich kam mir absolut vor wie eine Laborratte. Also ich lag da alle vier auseinandergespreizt und ich war da auf eine Art angebunden und dann standen mindestens 3 von diesen Wesen bei mir, einen oben am Kopf, 2 unten an den Beinen und ich weiß noch ganz genau, es war absolut, also schrecklich, weil die haben nichts verstehen wollen. Ich habe immer versucht, man ist dann total, wie soll ich sagen, wie paralysiert. Also man kann keinen kleinen Finger, nichts bewegen, man kann nicht sprechen, aber man kann denken. Und ich muss also total in Panik gewesen sein und das eine Wesen kommunizierte zu mir quasi immer, ich soll ruhig bleiben, ich soll mich beruhigen. Und ich konnte mich nicht beruhigen, weil die da unten an mir herumfummelten und das war für mich ein absoluter Horror. Also ich hatte immer das Gefühl, die haben kein Gefühl. Also diese kleinen Grauen, die können nicht nachvollziehen, was Schmerzen sind. Die wissen das anscheinend oder die empfinden keine Schmerzen. Die empfinden auch kein Mitleid. Sie sind einfach, ich sag nur noch mal, Bioroboter, sage ich jetzt mal. Die haben irgendwie, ich weiß nicht, ob das künstliche Wesen sind, die Handlanger sind von diesen, wie diese Frau, also dieses weibliche Wesen war, ob das so eine, ob die eine Rasse kreiert haben, die dann so quasi wie ihre Sklaven oder ihre Handlanger fungieren. Und dass die aber, wie gesagt, nur so, wie soll ich das Ihnen sagen, so eine Art wie, immer nur so ein sehr beschränktes Vokabular haben und sehr beschränkte Funktionen. Und außerhalb von dem gibt es keine Antwort, es gibt kein gar nichts. Also es ist immer sehr standardisiert. Also so wie wenn man ein Programm in einen Computer reingibt und dieser Computer kann jetzt nur staubsaugen. Und wenn man mit dem spricht, anstatt staubsaugen und Fenster putzen, dann versteht der nichts. Ich kann es nur so erklären.
Ja. Thema Implantate. Es gibt ja dann immer wieder Menschen, die nach solchen Erlebnissen irgendwelche Objekte in ihrem Körper vorfinden.
Ja.
Die, hast du selber damit Erfahrung
gemacht? Hatte ich auch, ja. Hatte ich auch. Und ich habe dazu mal, also es ist jetzt schon viele Jahre her, durfte ich mal beim RTL, solche Implantate habe ich dann aufbewahrt, habe dann auch von anderen entführten Implantate bekommen, habe dann die auch, die haben es dann am Max-Planck-Institut gegeben, um diese zu untersuchen. Und die waren also natürlich daran höchst interessiert. Ich habe dann das auch
zum Teil
an ein Privatlabor, an einen Freund hier gegeben, der sehr, sehr viel riskiert hat, dass er das überhaupt untersucht hat, weil wenn das rausgekommen wäre, hätte er seinen Job verloren.
Ah, okay, ja.
Das war also ein sehr bekannter Biologe hier, also Zellforscher, und der war durch die Geschichte extrem interessiert. Er war sehr interessiert an, was ich ihm erzählte. Und wie gesagt, diese Untersuchungen, diese Laboruntersuchungen waren sehr interessant, insofern, dass da zum Teil auch Gold ein Bestandteil war von diesen Chips, wenn man so sagen kann. Also, und was ganz interessant ist, die haben herausgefunden, dass das in einem sogenannten Kaltfusionsprozess erstellt wurde. Und das kannten wir ja bis, ich weiß nicht, ob es es überhaupt schon gibt, aber ich habe gehört, also sind zumindest Forschungen in diese Richtung,
was theoretische zumindest betrifft. Ja, theoretisch. Und Sie haben also festgestellt, dass diese Materialien durch einen Prozess der kalten Fusion entstanden sein müssten.
Ja.
Das heißt also auch, dass Sie diese Objekte, wie groß waren die ungefähr?
Ja, also das sind millimeterkleine Objekte.
Und
die hatten so wie eine kleine. Das eine Objekt habe ich noch da. Das ist ein. Ich habe dann da so, wie sagt man dem, so kleine Plättchen dann jeweils hergerichtet, habe mir ein Mikroskop gekauft. Ich habe das also ganz professionell angefangen. Und da sieht man sogar nur das sieht man fast nicht vom bloßen Auge, aber unter dem Mikroskop sah man dann so wie eine kleine Antenne rausschauen. Also das ist, wie gesagt, also absolut mikroskopisch. Oder zum Teil, also was denn da drauf ist an Informationen, also die konnten das nicht entziffern, aber die fanden das sehr interessant, weil die sagen, das sah aus, also dieses Metall, wenn man das unter einem Elektronenmikroskop ausschaut, schaut aus, wie wenn es ein organischer Aufbau wäre. Also ganz seltsam.
Okay, das heißt, Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut haben sich unter anderem diese Objekte angesehen.
Ja.
Inoffiziell nehme ich an.
Inoffiziell und auch jemand hier in der Schweiz. Und sie konnten dann genau sagen, also es ist sehr viel Silikon war da drin. Silizium, muss ich richtigerweise sagen. Und was der Forscher da in der Schweiz rausgefunden hat, der hat sich dann sehr bemüht um die Geschichte, weil es waren auch zum Teil Gold. Und er hat dann sämtliche, weil das ist dieses Gold, das sie gebrauchen, hat einen sehr, sehr, sehr hohen Reinheitswert. Und diesen Wissenschaftler hat sich dann, wie gesagt, also lange Zeit erkundigt bei sämtlichen Goldminen auf dieser Welt, um rauszufinden, wo es überhaupt eine Goldmine gäbe auf diesem Planet, der einen solchen Reinheitsgrad hinbringt. Und da war lediglich, hat man eine Goldmine gefunden in Kanada, eine kleinere Goldmine, die auch Gold hat, die also einen solchen Reinheitsgrad hat, aber sonst nirgendwo.
Heißt das jetzt, hätte man diese Objekte duplizieren können? Hätte man das auch auf der Erde, könnte man das jetzt herstellen?
Sie sagten nein.
Okay. Du hast jetzt so kleine Antennen erwähnt. Gab es irgendwelche Radiosignale, irgendwelche elektromagnetischen Signale?
Ich muss in diesem Zusammenhang eine Geschichte erzählen, wo ich annehmen muss, es muss eine Art Kommunikation von denen aufgebaut werden mit diesen Implantaten. Und das hat mich also sehr, sehr beschäftigt, weil ich sage mir immer, wenn man mir Kommandis, und ich bin jemand, der nicht so schnell Kommandis annimmt von anderen, ich tue immer sehr abwägen oder was ich jetzt da ausführen mache, ob das Sinn macht oder keinen. Und mir wurde also Kommandis, ich erzählte gleich die Geschichte, wie das passierte, wenn man mal einem Kommandi ins Hirn gibt und diesen absolut ohne Widerstand, muss ich sagen, ohne Widerstand nachgeht, gibt das einem enorm zu denken, was würde passieren, wenn Wesen, die uns Implantate machen, das nicht zu einem positiven Zwecke benutzen, sondern zu einem negativen Zweck. Werde ich dann zu einer Killermaschine oder zu irgendwas Komisches?
Ja, wir hatten gerade wieder so ein Shooting in den USA, ne, wo irgendjemand
grundlos war. Ja, und das ist sehr beängstigend. Und ich, wenn Sie erlauben, erzähle ich mal die Geschichte, wie das gegangen ist.
Jetzt bist du beim Sieg, ja. Also entweder wir sind beide beim Du oder bei...
erzähle ich dir die Geschichte, wie das vorgegangen ist.
Ja.
Das ist ungefähr 12, 14 Jahre her. Mhm. Ich arbeite in Zürich und wohne in Bern. Und das ist ein Arbeitsweg von einer guten Stunde. Und ich fahre immer im Intercity zweimal am Tag hin und her. Und ich fuhr immer mit zwei, drei anderen Kolleginnen, die in anderen Firmen arbeiteten. Und am Freitag haben wir immer abgemacht. Wir fuhren dann jeweils um 6 Uhr abends von Zürich weg, wieder retour nach Bern. Und wir hatten so eine lustige, also wir waren bekannt auf dem Zug als die lustigen Weiber, weil wir sehr viel gelacht haben und uns Geschichten erzählt haben. Und wir waren immer sehr laut, sagen wir mal so. Und an diesem Freitagmorgen, als wir uns trennten, was wir abmachten für jeden Freitagabend jeweils, meine Arbeitsstelle ist sehr nahe am Bahnhof. Und weil ich die Erste bin auf dem Perron und die Züge sehr voll sind, besonders am Freitagabend, habe ich immer die Plätze für die anderen drei Damen reserviert. Das heißt, das sind jeweils links und rechts vom Zug vierer Sitze, wo wir reserviert haben füreinander. An diesem Morgen haben wir abgemacht, wer bringt Gebäck mit und wer bringt etwas Weißwein mit und wer bringt sonst noch was mit, weil am Freitagabend haben wir immer Wochenende gefeiert auf dem Zug. Deshalb mussten die Leute immer lachen ab uns. Und wir trennten uns also, wir gingen zur Arbeit, ich kam am Abend um 6 auf den Perron oder kurz vor 6, als der Zug einfuhr, bin da wie üblich wieder in mein Viererabteil, hab da meine Jacke, meine Tasche hingelegt und auf meine Kolleginnen gewartet, weil die kamen immer sehr, sehr kurzfristig vor Abfahrt des Zuges. Und wie üblich waren da wieder massenhaft Leute auf dem Zug und natürlich die übliche Frage, bitte, ist da noch frei? Nein, es tut mir leid, ich erwarte Kolleginnen, bla bla bla. Und es wurde immer später und immer mehr Leute kamen rein und die schauten schon alle ganz böse. So quasi, wieso besetzt die vier Plätze, ist ja kein anderer da und der Zug ist voll. Und ich sagte mir immer, das kann ja nicht sein. Wir hatten abgemacht heute Morgen und keine kommt. Keine kommt und es sind nur noch 3 Minuten bis zur Abfahrt. Und die Leute schauten immer böser, so quasi, was macht denn die da mit ihrem Platz besetzen? Und als es 6:02 war, habe ich mir gesagt, nein, jetzt kommen die nicht mehr. Und das kam mir einfach sehr komisch vor, weil alle drei arbeiteten in drei verschiedenen Firmen. Wenn das eine Firma gewesen wäre, hätte ich gedacht, ja, die haben noch eine Sitzung oder irgendwas. Aber alle drei kamen nicht. Und das war für mich schon sehr merkwürdig. Kurz vor Abfahrt kam ein Herr rein, so um die 50, sehr so Businessanzug, so ein typischer Bankertyp. Schaut mich an und fragt, ob der Platz, einer der Plätze frei ist. Sag ich, ja, selbstverständlich, sage ich so, und zeige auf den Platz neben mir. Also ich hätte ja auf die Plätze gegenüber von mir zeigen können, da kam ja keiner von meinen Kollegen, nein. Und im Moment, wo ich ihm sage, er soll den Platz neben mir einnehmen, da denke ich zu mir, spinnst du oder was, wieso soll jetzt der neben dir sitzen? Aber ich höre mir nur, wie ich sage, er soll neben mir Platz nehmen. Jedenfalls, okay, es ist 6 Uhr, der Zug fährt los, ich nehme meine Jacke weg und die Tasche, saß aber niemand mehr dorthin. Und der saß dann schön neben mir, hat da seine Heftchen rausgeholt. Und zu der Zeit hatten wir in der Schweiz einen großen Finanzskandal. Möchten wir jetzt nicht erwähnen, hat nichts mit der Geschichte zu tun. Und der nimmt eine Zeitung hervor und ich habe genau dieselbe Zeitung, bin genau an derselben Finanzzeitung lesen. Schon das war etwas komisch. Ich las diesen Artikel über diesen Finanzskandal und er auch. Also ich denke, also man kann ja, in der Schweiz findet man sehr viele Zeitungen, aber dass wir genau diese zwei zur selben Zeit denselben Artikel lesen, war schon etwas komisch. Und der Zug fährt los. Und wie ich losfahre, höre ich eine ganz deutliche, das war jetzt wirklich eine Stimme in meinem Kopf, so wie die Jeanne d'Arc, oder? Ich soll jetzt mit diesem Mann neben mir über UFO-Entführungen sprechen. Dann denke ich mir, wie bitte, hallo? Was ist das? Hallo, wer ist da? Ja, ich soll jetzt dringend mit diesem Mann neben mir über seine UFO-Entführung sprechen. Müssen Sie sich mal vorstellen. Ich sitze da, denke an nichts Böses, lese meinen Artikel und eine ganz deutliche Stimme in meinem Kopf, ich soll jetzt mit diesem Mann, der neben mir sitzt, über UFO-Entführungen sprechen. Dann denke ich, bei dir piepst wohl, also jetzt spinne ich oder was? Das gibt's doch nicht und weshalb soll ich mit diesem Banker über UFO-Entführungen sprechen?
So das ist ein ziemlich Quatsch. Das Letzte, mit dem, über das du sprechen möchtest wahrscheinlich.
Wie bitte?
So, wahrscheinlich so ziemlich das Letzte, was du in einem Zug so
als... Ja, also das Allerletzte, also ich meine mit jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, wo ich weiß, das ist, er hat so ausgeschaut, wie er nicht gerade am Schalter arbeitet, also mit einer gestandenen Person, die sehr nach Businessman ausschaute, über UFO-Entführungen reden. Also ich dachte, nein, also das gibt's doch nicht. Und dann habe ich den Gedanken wieder weggewischt, so quasi, nein, ich spinne, das gibt's doch nicht, ich habe das nicht gehört. Der Zug fährt weiter, immer näher Richtung Bern und dann wird diese Stimme sehr insistierend, aber wirklich sehr insistierend, ich soll jetzt endlich mit diesem Mann über seine UFO-Entführung sprechen.
Was für Situation, ja?
Oh, da denke ich ja, nein, also ich kann doch das nicht. Also, was soll das? Und in dem Moment, wo ich studiere, was soll das, sagt er mir, darf ich Sie was fragen? Sag ich, ja, bitte. Weshalb haben Sie die Plätze da vorne reserviert? Dann sage ich, es sei so, ich hätte auf Kolleginnen gewartet und die seien nicht gekommen. Wieso möchten Sie Platz wechseln? Ist kein Problem. Nein, ich bleibe neben Ihnen sitzen. Dann gehe ich, komisch, wieso fragt er jetzt? Wir sind ja schon eine Viertelstunde unterwegs. Dann kommt wieder die Stimme. Jetzt frag doch endlich, jetzt sind wir dann bald in Bern und du hast immer noch nicht gefragt. Da denke ich, ja scheiße, wie soll ich denn das machen? Also und das, ich merkte, ich habe keinen Ausweg. Ich muss mit diesem Mann über sowas sprechen. Und dann dachte ich, wie stelle ich jetzt das an? Und dann guckt er, was ich lese und dann lacht er so und sagt, ach, Sie lesen ja dasselbe wie ich. Sage ich, ja, das habe ich schon gesehen. Und dann sage ich so, ja, darf ich Sie was fragen? Was denken Sie dann über diese Geschichte? Und dann sagt er mir, es gibt eben keine Ethik und keine Moral mehr. Und das war der Auslöser, dann sagt ich so, Entschuldigung, wenn ich lache, aber wenn ich mich nicht täusche, ich kenne Sie zwar nicht, aber ich nehme an, Sie sind Banker. Ja, wie wissen Sie das? Und ich sage, ja, wissen Sie, also Banker sind so auf eine gewisse Art angezogen, also stell mir vor, Sie sind Banker. Ja, das bin ich, sagt er. Wieso sagen Sie, es gibt keine Ethik und Moral mehr? Sage ich, ja, also Entschuldigung, aber bei Banken kann ich mir jetzt das weniger vorstellen. Doch, das gibt es noch, sagt er mir. Und dann kommt diese Stimme wieder rein und sagt, du sollst jetzt mit ihm über UFO-Entführung sprechen, nicht über irgendwas anderes, denke ich. Ja, mein Gott, wie soll ich denn da vorgehen? Und dann über dieses Thema Ethik und Moral haben wir dann ein Gespräch angefangen. Und das wurde langsam sehr persönlich. Und dann fange ich das Thema so an, indem ich sage, ja, wissen Sie, irgendwie kam dann das Thema über alles, was man einem nicht sagt als Volk und die Lügen oder die gewisse Leute in gewissen Positionen von sich geben. Und ich sagte so diesem Herrn, ja, wissen Sie, es geht nicht nur um Lügen, es geht auch um alles das, was man einem nicht sagt, also was das Volk nicht wissen darf. Ja, wie meinen Sie das, was das Volk nicht wissen darf? Sag ich, ja, verschiedene Sachen dürfen wir nicht wissen. Ja, zum Beispiel, sagt er, ja, zum Beispiel Thema UFO. Jetzt, das können Sie sich nicht vorstellen. Die Reaktion von diesem Mann, wo ich sagte, zum Beispiel Thema UFO. Der Mann innerhalb von Sekunden, wie von einer Tarantel gestochen, guckt mich an, wird kreideblass und fängt dann zu schwitzen und sagt, wer sind Sie? Sag ich, bitte, bitte, ganz ruhig, ganz ruhig. Bitte, ganz ruhig. Ich muss mit Ihnen sprechen. Wer sind Sie? Ich spreche kein Wort mehr mit Ihnen. Sag ich, bitte ganz ruhig. Ich gebe Ihnen meine Businesskarte. Habe meine Handtasche. Ich versuchte ganz ruhig zu bleiben. Habe meine Handtasche aufgemacht. Habe Ihnen meine Businesskarte gegeben. Schaut sie an und ist immer noch kreidenbleich. Weshalb wollen Sie mit mir über das Thema sprechen? Sag ich, ich will nicht. Ich muss. Sagt er, wie bitte? Sag ich, es tut mir leid. Ich muss mit Ihnen über dieses Thema sprechen. Und der Mann tat mir wirklich leid, er war am Rande der Tränen. Müssen Sie sich mal einen Banker vorstellen, so einen eleganten, schicken Herrn, der da völlig also außer sich ist, der zittert am ganzen Leib, ist kreidenblass. Weshalb wollen Sie mit mir über das Thema sprechen? Eben, weil ich muss. Ja, wieso? Sag ich, bitte, Sie müssen keine Angst haben. Es kann Ihnen gar nichts passieren. Aber ich muss mit Ihnen über dieses Thema sprechen.
Ja. Und seid ihr jetzt dann ins Gespräch gekommen? Ich meine,
wie bitte?
Ist dann noch rausgekommen, warum du
mit ihm über... Ja, und dann sage ich, ich muss mit Ihnen über dieses das Thema sprechen. Und dann sagt er, ich habe mit keinem Menschen je über dieses Thema gesprochen, nicht mal mit meiner Frau. Dann frage ich ihn, in dem Fall haben Sie Erlebnis gehabt? Ja, sagt er, aber das dürfen Sie niemandem sagen. Sag ich, ja, und macht Ihnen das Angst? Sagt er, ja, aber ich will nicht darüber sprechen, sage ich, aber Sie müssen darüber sprechen. Und zwar mit mir, weil mir ist das auch passiert. Und dann hat er sich so ein wenig beruhigt und dann sagt er, um was geht's denn da? Sage ich, ja, ich sage Ihnen was. Und dann erzählte ich ihm ganz kurz meine Geschichte und er sei der erste Mensch, mit welchem ich darüber sprechen kann. Und offensichtlich wurde er mir zugeführt, dass wir zumindest zu zweit quasi spinnen. Und das war ein so unglaubliches Gespräch, was wir zusammen hatten. Er hat mir dann erklärt, er sei im Ausland aufgewachsen. Seine Eltern hätten sich sehr früh getrennt und er kam zu einer Tante nach Oregon in Amerika. Und als kleiner Junge auf dem Schulweg wurde er ein paar Mal entführt, hatte genau dieselben traumatischen Erlebnisse wie ich. Nur hatte er unten an seinem besten Stück also Verletzungen und die dachten, er kam dann von einem Psychiater zum nächsten, hatten gedacht, er sei also vergewaltigt worden und hat mir dann alles erzählt, was er dann erlebt hat und dass er sehr, sehr schnell gewachsen sei. Wusste von vor einer Stunde auf die andere sehr viel Sachen, wo alle staunten, dass er das weiß. Und das war dann ein hochinteressantes Gespräch. Und ich versprach ihm dann quasi ihn auf dem Laufenden zu halten, ihm zu sagen, was ich alles wüsste über das Thema. Und wir haben dann unsere Karten ausgetauscht und er war äußerst dankbar dann, dass ich mit ihm sprach. Und wir hatten dann auch abgemacht, also er wollte nicht, dass ich weiter mit ihm kommuniziere. Er hatte panische Angst, dass es auskommt, was er erlebt hatte und dass er dann als Spinner tituliert wird. Und ich habe den offen gelassen und gesagt, wenn Sie immer mit mir Kontakt aufnehmen wollen, ich schicke jetzt Ihnen ganz viele Informationen. Ich sage Ihnen auch, wo Sie Erklärungen finden, Literatur, alles. Ich schicke Ihnen alles zu. Und wenn Sie noch meine Hilfe brauchen, was ich nicht annehme, weil Sie jetzt wissen, wenn Sie spinnen, ich auch und noch viele andere mehr. Und dann habe ich ihm das alles zugeschickt. Aber das war so eine verrückte Geschichte. Und zurückkommen auf diese Implantate.
Genau, also, das wäre auch eine Frage. Also glaubst du also, dass diese ganze Episode, die du gerade geschildert hast, dass die was mit deinen Implantaten zu tun hat?
Absolut.
Aha. Inwiefern?
Bin ich hundertprozentig überzeugt, weil ich kann mir das sonst nicht vorstellen. Und ich hatte dann auf dem Zug, weil man ja da eben auf engem Raum sitzt und viele Leute sieht, habe ich dieses Erlebnis noch mindestens 6 Mal gehabt. Mit einem kleinen Kind, mit einem 6-jährigen Kind, mit einer Coiffeuse, mit ganz verschiedenen Leuten und mit 3 von denen habe ich immer jetzt eine ganz feste Freundschaft.
Wie bist du auf deine eigenen Implantate aufmerksam geworden und wo waren die in deinem Körper?
Also ich hatte ein Implantat auf meinem Arm und da hatte ich wie eine kleine Narbe. Und ich muss so sagen, dass wir in Zürich ja inzwischen dann diese Hilfegruppe, also dass ich diese Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen habe und habe den Kontakt bekommen mit einem Chefarzt von der Psychiatrie in Zürich, von der Burghölzli-Klinik. Und dieser Arzt, dieser Psychiater hatte selbst Erlebnisse dieser Art und wir haben dann abgemacht, dass man ihm die Leute zuschickt, die dann wirklich traumatische Erlebnisse hatte und mit denen nicht fertig werden. Also da waren darunter sehr tragische Fälle. Dann hatten wir Ärzte, wir haben dann Psychologe eingespannt und wir haben dann auch, wie gesagt, gewisse Leute zugewiesen zu gewissen, die dann Untersuchungen machen konnten mit diesen Leuten. Und wir hatten inzwischen, also meinen anderen Implantat, der kam raus mal beim Nasenbluten und das habe ich dann im Nastuch gesehen, weil ich wusste inzwischen, dass die Implantate oben an der Nasenwurzel machen, hat dann immer, wenn ich Nasenblute hatten und habe ich immer meine Nastücher untersucht und diese Dinger sind zwar sehr, sehr klein, aber die glitzern sehr, so wie kleine Diamanten und dann kann man die rausfischen. Und die kommen natürlich nicht immer raus, aber ich hatte einen Fall von einer Implantierten, die hatte, also die war voll, das war eine richtige Mine von Implantaten und die hatte das zwischen den Zehen, an den Ärmeln, am Rücken, am Hals, überall.
Aber mit wie vielen Leuten hast du da zusammengearbeitet?
Also am Anfang war ich alleine und dann habe ich relativ schnell das andere gefunden und zuletzt waren wir so ungefähr 8 Personen.
Und wie viele Betroffene hast du in deinem Leben getroffen?
Ungefähr 30. Wobei es waren praktisch gleich viele Männer wie Frauen, wobei die Männer, muss ich sagen, hatten sehr viel mehr Mühe damit, weil man muss sich mal vorstellen, also mein sexuell gesehen ist ja meistens die Frau die Empfangende und der Mann das Gegenteil. Und wenn Männer auf diese Art vergewaltigt werden, weil das ist eine Vergewaltigung.
Da geht es also um Samenentnahme und solche Dinge.
Ja, muss man also sagen, das ist für Männer noch viel traumatischer, solche Sachen, weil Frauen sind sich doch gewohnt, zum Frauenarzt zu geben und Unterleibsuntersuchungen zu haben. Männer haben zuerst sehr viel mehr Mühe, über solche Sachen zu sprechen und haben dann auch mehr Mühe, habe ich festgestellt, dieses überhaupt zu verdauen und zu akzeptieren. Also es ist für Männer sehr, sehr traumatisch.
Es gibt natürlich für das, was du und offenbar ganz viele andere Leute auch erlebt und erlebt haben und erleben, ganz viele Erklärungen. Und es gibt wahrscheinlich auch sehr viele verschiedene Ursachen für solche Erlebnisse oder ähnliche Erlebnisse, denke ich. Ich weiß es nicht. Aber du glaubst, dass du und andere, mit denen du da gesprochen hast, mit einer Intelligenz zu tun hattest, die nicht von dieser Erde kommt, oder? Ich versuch's möglichst.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja.
Ob sie von dieser Erde oder nicht von dieser Erde ist, kann ich nicht sagen. Ich habe keine abschließende Antwort. Was ich weiß, ist, dass es fremde Wesen waren, dass diese Wesen von allen, auch von den anderen entführten, und da waren Leute aus sämtlichen Gesellschaftsrichtungen, also da waren sehr einfache Menschen und Menschen, die sagen wir mal, Studierte sind, die intelligente Menschen sind, die wirklich unterscheiden können und so weiter, was jetzt Fiktion und was Realität ist. Alle haben alles genau gleich erlebt. Was mir aufgefallen ist, bei allen diesen sagen wir mal Opfer, ja, es ist eine Art Opferrolle, weil wir wurden ja nicht gefragt.
Ja.
Da zirkulieren Geschichte, ja, vor unseren Inkarnation hätten wir unser Einverständnis gegeben und weiß der Kuckuck was da so Esoterikkreisen verstehen. Für mich war es eine Vergewaltigung, also ich kann das nicht anders sagen. Ob diese Vergewaltigung letztendlich aus, sagen wir, notwendig gut oder schlecht ist, kann ich nicht sagen. Man kann ja dasselbe sagen, ich vergleiche das immer mit medizinal Untersuchen bei Tieren. Na, das Tier wird ja auch nicht gefragt, ob es da mitmachen will an diesen Experimenten mit neuen Medikamenten oder was immer. Man kann sagen, das Experiment an sich mag ja für einen guten Zweck sein, für die Forschung, für die Medizin, für das Weiterbringen von, ich weiß der Kuckuck was. Aber ich muss sagen, das Erlebnis, was alle Leute hatten, also zumindest die Menschen, mit welchen ich zu tun hatte, keine empfanden das als etwas Schönes. Sie empfanden sich als vergewaltigt, geistig und körperlich vergewaltigt und als Objekte für einen Zweck, was ich jetzt mal sage, und das ist meine Person, also ich sage dann, was ich meine, was es sei. Du fragst mich ja am Anfang, sind die von da oder wieso meinst du, die seien von anderswo oder sind die von da? Ich kann das abschließend nicht sagen. Ich weiß nur, dass diese Rasse, die das macht und die sehr wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, diese Grauen geschaffen hat, weil das sind geschaffene Wesen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Wesen sind, die so sind wie wir. Ich nenne jetzt die einfach Bioroboter oder Klone oder ich weiß einfach nicht, wie ich das nennen soll. Ich sage jetzt mal Bioroboter, das ist die beste Erklärung, was ich geben kann. Ob die von einer anderen, ich sage jetzt mal, Dimension, nicht von einem anderen Planeten, aus einer anderen Dimension sind, ob das eine Rasse ist, die mittlerweile in einer anderen Dimension um unseren Planeten lebt oder in unserem Planeten oder irgendwo, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die technisch sehr viel weiter sind wie wir.
Könnte es zum Beispiel sein, dass diese Erinnerungen, die du und andere haben, implantierte Erinnerungen sind und in Wirklichkeit was ganz anderes passiert ist.
Ja, wer soll denn das uns implantieren?
Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, gibt es da irgendwie Hinweise darauf, dass vielleicht das auch nur wieder, naja, diese Wesen oder wer auch immer das macht?
Also die Ideen, von was sie mit uns machen, uns die implantieren.
Ja, das, ja,
das macht
euch
ja absolut keinen Sinn.
Ja.
Weshalb sollen sie uns die Idee implantieren? Ich meine, ich kann nur so sagen.
Ja.
Also, ich habe Narben, die sind medizinisch beweisbar.
Ja.
Ich habe Implantate, die sind medizinisch beweisbar. Ich habe regelmäßig Nasenbluten, wo ich keine Erklärung dafür habe, das ist beweisbar.
Verstehe mich nicht falsch.
Wenn Männer an ihrem Penis Narben haben, die tun sie sich nicht selbst zufügen. Und weshalb soll jetzt jemand, das sei das vom Geheimdienst oder Militär oder ich weiß doch der Kuckuck was, Menschen solche Ideen, also einmal ein Implantat eingeben, der mich glauben macht, ich sei entführt worden, sei dann Bord von irgendeinem Dings gewesen. Was macht das für einen Sinn?
Keine Ahnung.
Absolut keinen Sinn.
Aber was glaubst du, ist der Sinn dieses ganzen
Unternehmens? Also ich glaube, der Sinn ist ganz einfach. Man sucht immer, ich weiß nicht, was für Erklärung. Ich gehe immer davon aus, ich versuche für alles, was es gibt, eine rationelle Erklärung zu finden. Die rationelle Erklärung können wir auf diesem Planet finden. Okay? Darf ich ein Beispiel geben? Ich wohne in der Schweiz und da haben wir Milchkühe. Und ich bin jetzt ein Forscher in einem Institut für Agronomie und ich möchte die Superkuh kreieren. Also sammle ich von verschiedenen Kuhrassen und von verschiedenen Stieren Genmaterial. Und ich versuche jetzt mit diesem Genmaterial die Rasse zu optimieren. Letztendlich finde ich ja eine schöne Kuh und diese Kuh tue ich künstlich befruchten mit dem Simsalabim, was ich jetzt da gesammelt habe. Und dann das Endresultat ist die Superkuh, die 40 Liter pro Tag Milch produziert. Wenn ich jetzt ein Wesen bin, das nicht von da ist und ich habe ein Problem mit meiner Rasse, ich vermute, das Problem, was die haben, ist, dass die Rasse eine aussterbende Rasse ist. Und weshalb ich das glaube, wenn ein Wesen so einen Riesenkopf hat, nehme ich an, der hat ein entsprechendes, gescheites Hirn. Aber dieses Hirn ist nur ein Hirn ohne Emotionen. Und man weiß von der irdischen Forschung, dass wenn man ein Neugeborenes wegnimmt von seiner Mutter und das absolut isoliert von Gefühlen, seien das positive wie negative, weil Gefühle sind beiderlei und der Mensch reagiert auf diese beiderlei Gefühle, positiv oder negativ. Also gefühlsfrei, gefühlshermetisch abschließt, weiß man aus der menschlichen Forschung, dass dieses Wesen stirbt, ohne Gefühlkontakt. Also wenn diese Rasse versucht hat, aus sich selbst eine Superrasse zu machen, wir sind ja genau auf diesem Weg. Das ist ja, wo wir auch hinwandern. Wir meinen, wir können jetzt da Supermenschen kreieren. Und die, wenn die uns gemacht haben, was ich vermute, haben wir ja auch einen Anteil DNA von ihnen. Und wir sind jetzt auf demselben Weg und machen denselben Irrsinn. Also die versuchten, eine Superrasse zu kreieren, mit dem, dass sie sagten, Gefühle sind schlecht. Das ist nur im Weg, das ist nur Unsinn, das gibt Krieg, das ist nicht gut. Zwar positive Gefühle sind gut, aber schlechte sind eben schlecht. Und wir wollen jetzt eine Superrasse machen, die ist nur intelligent, gefühlslos. Und die würde jetzt aussterben. Dann würde ich doch irgendwo suchen, wo finde ich jetzt Genmaterial von einem Wesen, das diese Gefühle noch hat. Und versuche die selektiv wieder einzuplantieren in mein Programm, so dass ich wieder mehr ins Lot komme. Dann suche ich mich eine Rasse, die eine ähnliche DNA hat wie ich und versuche wieder quasi diese eine Rückforschung zu machen, dass ich wieder etwas zu meinen Gefühlen komme. Und der Grund, weshalb ich meine, dass es das ist, dass die versuchen quasi ihre Rasse mit unseren Rassen aufzubessern oder wieder aufzubessern, ist die, das, was ich erlebt habe mit diesem kleinen Wesen auf meinem Arm. Die haben studiert, was Gefühle ausmachen. Ganz klar. Also ich habe das telepathisch so klar gemerkt, dass die studieren, was menschliche Gefühle sind. Mhm. Die sind absolut interessiert an dem. Und ich habe ja an Bord von diesen Schiffen da Riesencontainer gesehen mit Föten. Und das waren offensichtlich Mischwesen zwischen unserem DNA und ihrem DNA, haben die versucht, ihre Rasse aufzubessern. Und das macht irgendwo Sinn. Und irgendwann, vermute ich, haben die eine gewisse Zeit gebraucht, um das herzustellen, brauchten aber für die Aufzucht von diesen kleinen Dingern noch Menschen, die ihnen diese Gefühle übermittelten. Weil viele von diesen Leuten, die ich betreute und auch was ich gelesen habe und mit dem Dr. Mack diskutierte habe, mit dem Professor Mack, der diese Fälle in der ganzen Welt untersucht.
Dr. John Mack, ja, also der Harvard-Psychiater, ja.
Ich habe auch mit ihm darüber gesprochen, die sind sehr interessiert an Gefühlen, an menschlichen Gefühlen, weil die das nicht mehr nachvollziehen können, was das ist. Und in ersten Versuchen brauchten sie noch Menschen wie wir, die diese kleinen Wesen betreuten, also gefühlsmäßig betreuten, weil ihnen die sehr wahrscheinlich in ersten Versuchen alle starben, weil eben sie nicht im Stand waren, denen Gefühle zu übertragen. Mhm. Also ich vermute, ich sage jetzt mal, das ist meine Vermutung, ich kann da nicht unterschreiben, das sei so, aber meine Beobachtungen gehen dahin, dass ich vermute, sie sind eine aussterbende Rasse, die versucht haben, eine andere Rasse, die denselben Fundus oder einen größeren Teil von DNA hat, der mit ihren DNA zusammenpasst, und dass die versuchten, ihre Rasse mit unserer Rasse zu retten. Irgend so ein Programm, und dass sie dann zu einem Punkt angelangt sind, wo sie das erhielten, was sie brauchten, und dann irgendwo jetzt das nicht mehr brauchen.
Du erinnerst dich an all deine Erlebnisse in deinem normalen Wachzustand. Du hast da jetzt nicht Hypnose-Regression betrieben mit jemandem?
Habe ich nicht, nein.
Also du erinnerst dich ganz normal daran. Also Manche Dinge kannst du dich nicht erinnern. Hast du mal probiert, die Dinge, an die du dich nicht erinnern kannst, herauszufinden über Hypnose?
Nein, habe ich nicht. War mir auch nicht an sich nicht wichtig, weil, wie gesagt, mich interessiert nicht zu wissen, wie ich jetzt an Bord von diesen Dingen kam. Also das ist mir an sich egal. Mir war viel wichtiger, versuchen zu verstehen, wieso ich, wieso nicht meine Geschwister, wieso ich, was ist denn an mir, was meine Schwester, meine Brüder, meine anderen Schwestern nicht haben, wieso ich.
Hast du deine Antwort gefunden drauf?
Ja, habe ich. Also das war sehr interessant, weil mit all den Menschen, mit welchen ich zu tun hatte, die dieselben Erlebnisse hatte, wir sind alle sehr ähnlich. Und was ich meine mit ähnlich, hat weder mit IQ zu tun, noch Schönheit, noch äußere Merkmale, noch nichts derselben. Was ganz interessant war, mit all diesen Menschen, mit welchen ich zu tun hatte, allen, ausnahmslos, jung, alt, Männlein, Weiblein, alle haben mehr als durchschnittlich Mitgefühl. Alle sind Leute, die sich sehr Gedanken machen über die Zukunft von unserem Planeten. Und sind mit alles, was mit Natur und Umwelt zu tun hat, sehr interessiert über Natur und Umwelt. Alle, durchs Band. Das war ganz interessant. Das eine war Gefühle, das zweite, wie gesagt, war, wie ich gesagt habe, dieses Interesse für die Zukunft von unserem Planeten, und das dritte war eine sehr enge Verbindung mit der Natur. Alle.
Christina, wir sind fast am Ende leider von dieser Sendung.
Ja.
Was glaubst du, die Kontakte, die du jetzt hattest, brachen vor 8 Jahren ab, aber es gibt also andere Leute, ich meine, einer der bekanntesten ist eigentlich Whitley Strieber, der sie noch immer hat.
Ja.
Die sind nicht weg, oder das ist nicht weg, was auch immer. Was glaubst du, passiert da in nächster Zeit? Ich hatte da einen Newsartikel, Dr. Michael.
Ich habe das Gefühl, ich habe immer noch Kontakt, das auf jeden Fall visuell, als ich wieder in Südfrankreich war.
Genau, dieses, das müssen wir nur kurz ansprechen, das Cloudship. Also,
ja.
Du glaubst also, dass diese Fotografie, dass man die am Ankündigung auch zu sehen ist und die man auch vergrößert
betrachtet. Also, das ist so, ich habe praktisch telepathisch mir gewünscht, dass die kommen.
Ja.
Kurz bevor ich wegflog, und 5 Sekunden später waren die da.
Und dieses Objekt, Moment.
Die tarnen sich in solchen Wolken.
Und dieses Objekt ist plötzlich aufgetaucht?
Fotos, der ganze Himmel ist knallblau.
Ja.
Knallblau, und nur da ist diese ovale, seltsame Wolke. Und ich habe schon solche Fotografien gegeben zur Computeranalyse, wo man so thermische Analysen machen kann. Und da sieht man das Objekt ganz klar in dieser Wolke drin.
Moment, ich verstehe, dieses Objekt, das man da am Ankündigen sieht, das ist plötzlich aufgetaucht?
Das ist innerhalb von Sekunden aufgetaucht.
Oh Mann.
Und ich hatte also Zeugen dabei.
Aha. Leider hast du es nicht auf Film,
oder? Ich habe noch gesagt, bevor ich dort wegfuhr, oh, jetzt kamen sie mir nicht guten Tag zu sagen. Jetzt war ich jetzt 10 Tage da unten, die kamen nie vorbei. Zack, und wie ich das sagte, waren die da. Und ich rannte ins Haus rein, die Kamera holen, konnte noch das Bild schießen, bevor sie wegflogen.
Ja, ich liebe Wolkenaufnahmen, und diese Wolke, in Anführungszeichen, ist absolut großartig. Und du hast recht, es ist nämlich eine Scheibe und man sieht wirklich drumherum einen Rand. Also das ist eine völlig sonderbare Wolke.
Also wie gesagt, diesen Kontakt habe ich noch. Und deshalb sage ich, ich habe das Gefühl, dass wir in den nächsten, ich sage jetzt mal, ich kann 2 Jahren, sage ich jetzt mal, einen offenen Kontakt haben werden.
Ja, du bist.
Ich glaube, also meine Aufgabe, weshalb ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, ich möchte dazu beitragen, dass, wenn das passiert oder durch das ich das öffentlich mache und darüber auch spreche, dass Leute dann weniger Angst haben, wenn sowas passiert. Ich kann jetzt, wie gesagt, außer meiner Angst von dem, was passiert ist, und diesen Erlebnissen mit diesen Entführungen, aber wenn ein Mensch kein Gefühl hat wie wir, kann er ja auch nicht nachvollziehen, was Schmerz ist und Angst. Ich sage jetzt nicht unbedingt, diese Wesen sind negativ. Das möchte ich nicht gesagt haben. Für mich war es zum Teil eine negative Erfahrung, aber auf der anderen Seite mit diesen Sprachen, und ich muss mit anderen sprechen und was ich mache, habe ich absolut nie eine Order bekommen, die negativ war. Nie.
Und du glaubst, interessanterweise passt zusammen mit, was Michael Glickman 2004 gesagt hat, nämlich Michael Glickman, kennst du vielleicht, Kornkreisforscher, Kontakt mit Aliens innerhalb der nächsten 5 Jahre, das würde ungefähr mit 2009 zusammenpassen.
Mhm.
Michael Saylor zum Beispiel hat über ein angebliches Meeting in der UN, da spricht man von einem Datum, das jetzt irgendwie politisch zusammengekocht werden soll, 2013.
Mhm.
Whatever, du glaubst also auch, dass, wenn man sich das anschaut, ist es wirklich, ist recht plausibel, dass dieser Kontakt eigentlich unvermeidlich ist, irgendwie im nächsten Jahr.
Ja, also ich vermute es. Also ich vermute das, ja. Und ich möchte einfach dazu beitragen, dass Menschen mal sich Gedanken machen, was würde ich machen, wenn wir einen offenen Kontakt haben? Würde ich diese Leute empfangen oder nicht empfangen? Würde ich auf sie schießen oder nicht schießen? Ja. Wir wissen von uns selbst, dass wir eine sehr aggressive Rasse sind. Und ich würde auch nicht mich hierher wagen, wenn ich ein Außerirdischer wäre. Aber ich kann heute sagen, eher in positiver als in negativer Erwartung.
Okay. Das ist ein riesiges Thema, und ich hoffe, wir können irgendwann in Zukunft wieder darüber sprechen, denn da fängt es erst wirklich an, spannend zu werden, finde ich. Aber ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, ist gern geschehen. Hat mich sehr gefreut, darüber sprechen zu dürfen.
Oh, sehr gerne. Du beschäftigst dich auch mit Chemtrails.
Ja.
Gibt es vielleicht da einen Connect zwischen dem Thema, dem heutigen, und Chemtrails.
Ja, ich glaub, es gibt ein Thema, weil ich habe ich habe sogar ein Foto gemacht, wo UFOs in den Chemtrails erschienen
sind. Ja, das höre ich auch nicht zum ersten
Mal. Helfen zu putzen.
Okay, ich glaube, wir sollten über dieses Thema und auch über Chemtrails demnächst wieder was machen. Ich glaube, vielleicht noch heuer. Wir bleiben in Verbindung. Super. Ja, das wäre ganz super.
Doch.
Ich danke dir vielmal.
Gern geschehen, hat mich sehr gefreut und wünsche noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende.
Ja, einen schönen Gruß in die Schweiz.
Danke sehr. Wiederhören.
Wiederhören.
Danke.
Danke. Wow. Wow. Es war ein sehr interessantes Interview, wie ich finde. Und es wird sicher nicht das letzte sein, das ich mit dieser Dame geführt habe. Das nächste Mal ist eine genauso spannende Dame zu Gast, Linda Moulton Howe, die ja dieses Thema schon seit über 20 Jahren forscht. Und ich habe es am Anfang erwähnt, es gibt da einige interessante Dinge, Stephenville, Texas, die sie erforscht und über die wir sie das nächste Mal fragen können. Ja, Ängste vergehen, aber Träume verfolgen einen ein Leben lang, wie es aussieht. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 29. Februar 2008. Bis dorthin. Macht es gut.